Hallo und herzlich willkommen zu Folge 23 vom Was denkst du denn Podcast. Hier ist Nora Hespers
und Rita Molzberger.
Hallo, ihr hört es vielleicht ein bisschen schon, ich knarze, weil ich erkältet bin. Und
ich bin einfach sehr leise, weil die Stimme schon weg ist durch die Erkältung.
Das heißt, wir haben heute erschwerte Bedingungen, aber denken können wir noch.
Ja.
Mal gucken, wie lange wir sprechen können. Wir versuchen es einfach mal und haben uns überlegt, dass wir heute mal das Thema Langeweile anpacken. Auch weil Rita...
Was? So langweilig ist.
Zu Gast war, bei To Be Discussed und lustige Sachen sagte zu meinem Verhältnis zu Langeweile.
Ich habe immer gesagt, ich vermute, es sei so und du mögest dich melden, wenn es anders sei. Ich habe mich auch komisch gefühlt, über dich zu sprechen.
Das habe ich hiermit gemacht.
Ja.
Ich habe mich tatsächlich erstmal gefragt, was ist eigentlich Langeweile? Also, wenn einem die Zeit lang wird natürlich, ne?
Genau.
Bei mir ist halt nur so, ich kenne das Gefühl nicht so richtig gut der Langeweile. Also manchmal, wenn man wartet und so, aber dann hat man ja Dinge zu gucken und zu denken. Mir ist ja langweilig bei so Tätigkeiten wie Autofahren zum Beispiel.
Ja, also ja, erstmal, ich habe mich damit lang befasst, lang. Es hat eine Langeweile gedauert, mich damit zu befassen. Und es ist genau richtig, verschiedene Formen zu unterscheiden. Und es scheint auch so was wie eine Charaktersache zu sein. Erstens, ob man das kennt oder nicht. Also ob man sich sehr schnell beschäftigen kann mit sich selbst und dann Langeweile beim Warten empfindet oder eben mit den eigenen Gedanken gut ist. Und auch, wie man das bewertet. Und zwei Formen hast du jetzt schon angesprochen. Das erste wäre die situative Langeweile, wo sowas von außen irgendwie reizarm ist oder ja, ein Buch, das irgendwie langweilt, weil es nicht deinem Stil entspricht und langatmig erzählt ist und du das aber nicht magst oder so. Oder warten am Busbahnhof, die klassischen Dinge, das wäre situative Langeweile. Und was du als zweites geschildert hast, wäre überdrüssige Langeweile. Das wird gern mit Monotonie in Verbindung gebracht, also bei Heidegger heißt es sich langweilen bei etwas. Er bringt das Beispiel von einer Party und sagt, das kann schon sein, dass man auch in Gesprächen ist und es plätschert. Und dann geht man heim und denkt, da war eigentlich langweilig, also der Abend war nichts. Und das sind noch relativ unproblematische Formen, weil die, wie gesagt, an äußeren Umständen hängen oder an der Art des Arbeitens oder so. Und dann gibt es aber eine dritte Form und das ist die, mit der sich die Philosophie dann vornehmlich beschäftigt und andere Disziplinen nicht so gern. Das ist nämlich die tiefe existenzielle Langeweile. Und das ist auch nicht mehr gut als Emotion oder als Gefühl zu beschreiben, sondern als Stimmung. Also was eher Unpersönliches. Heidegger sagt, das muss man eigentlich ausdrücken im Theorem. Es ist einem langweilig, so wie es regnet, das kommt von irgendwo her, also es steigt so aus dem Urgrund des Daseins auf und ist dann da. Und auch nicht, es ist mir langweilig, das Subjekt verschwindet auch dahinter, sondern es ist maximal unpersönlich. Und diese Form hat meiner Einschätzung nach auch in der Pathologie sozusagen Einzug gehalten, wenn man sagt, das ist eine Form von Depression, also eine tiefe Erschöpfung vom Dasein. Dann hat man das irgendwie medizinisch angepackt. Aber was genau das ist und wie man damit umzugehen hat, das finde ich halt sehr spannend. Während die ersten zwei Formen, dieses Überdrüssige und das Situative, glaube ich, zumindest leichter zu bekämpfen sind, wenn man das denn bekämpfen will. Aber, da habe ich an die Digitalisierung gedacht, in diesem Zeitalter scheint das auch nochmal neu problematisch zu sein, weil man sich dauernd beschäftigen kann und trotzdem dabei gelangweilt ist.
Ja, das stimmt. Also ich tatsächlich nenne das ja Prokrastinieren, ne? Also weil natürlich immer Aufgaben anstehen so und ich könnte die auch erledigen, aber ich will halt nicht ständig in diesem Produktivitätszwang sein. Mich nervt das so ein bisschen. So, deswegen bin ich dann manchmal abgelenkt und prokrastiniere mich durch die sozialen Netzwerke und bin dann ja auch unterhalten. Das Ding ist halt, dass ich so Langeweile, also wenn ich ein Gespräch langweilig finde, dann breche ich das ab. Also dann gehe ich halt einfach, wenn ich irgendwo bei einer, keine Ahnung, Konferenz bin.
Du merkst das
bin.
Aber dann schnell,
Genau, ich merke das, genau, ich merke das schnell. Und auch wenn jetzt irgendwie jemand was erzählt, ich finde, in der Schule konnte man das nicht so vermeiden. Ja, also wenn du in so einem Lehrplan bist, genau, ne? Was machst du dann? Schläfst ein, wirfst mit Kügelchen, stichst deinem Nachbarn mit dem Zirkel ins Bein oder irgendwas. Ja. Ich habe, glaube ich, seitenweise Sachen vollgemalt.
Ja, auch eigentlich.
Wobei man beim Kritzeln ja hervorragend zuhören kann. Vielleicht war das Geheimnis, dass ich es trotzdem irgendwie mitgekriegt habe beim Kritzeln. So, aber es ist nicht, diese Langeweile ist nicht so, dass ich denke, Mann, die ist unvermeidbar. Also es ist unvermeidbar, dass man sich langweilt. Und trotzdem kenne ich auch dieses Phänomen des Bore-out, was man so im Beruf teilweise hat, ne? Dass man so, dass man zum einen total gelangweilt ist von seiner Arbeit und einen diese krasse Langeweile so fertig macht, weil man immer beschäftigt tun muss, es aber irgendwie nichts zu arbeiten gibt, dass man darüber depressiv wird und antriebslos. Und ich glaube, wenn dieser Antrieb fehlt, den ich ja dann augenscheinlich habe, wenn andere Situationen langweilig sind, dann wird es auch schwierig, was gegen die Langeweile zu unternehmen. Also weil du brauchst ja schon Antrieb, um was zu verändern.
Ja, genau, ja. Ja, und dann wird es auch problematisch, den Zustand wieder zu verlassen. Jetzt hast du zwei Sachen gesagt. Zum einen die Prokrastination, das ist natürlich interessant, weil man da ja sehr tätig ist. Man macht ja eigentlich alles, außer dem, was man gerade tun sollte.
Manchmal sogar putzen.
So, ne? Also es ist ja gar nicht so, dass man irgendwie tragisch im leeren Raum sitzt und nichts mit sich anfangen kann. Und Blaise Pascal hat übrigens gesagt, das sei die tiefe Tragik unseres Daseins, dass wir nicht allein in einem leeren Raum sein können. Mhm. Und das zweite war die Schule. Das ist ganz lustig. Ja, letzte Woche durfte ich einen Vortrag halten in der Schule vor einer Elternversammlung. Die hatten das auch organisiert über Langeweile im digitalen Zeitalter. Und die waren total süß, weil sie nachher sagten, ja, wie, jetzt sind wir aber enttäuscht. Sie haben gar nichts Konkretes gesagt. Wie lange dürfen die denn jetzt das Smartphone benutzen? Und woran merke ich das denn? Und dann konnte ich immer nur rückspiegeln und sagen, ich glaube, sie spüren das, sie wissen das. Sie brauchen nur etwas pädagogische Urteilskraft und Kenntnis ihres Kindes. Dann merken sie, wann das abwesend ist und wann auch dieser Antrieb fehlt, wieder in andere Aktivität einzutreten. Und ja, da kann man natürlich nicht sagen, das passiert nach einer Stunde oder so, weil ja genau dieser Zeitbezug in der Langeweile sehr spezifisch ausgesetzt ist. Also es ist schon so, dass es ein Auseinandertreten gibt zwischen Messzeit und empfundener Zeit. Mhm. Von Alfred Kerr ist das schöne Zitat, der sagt irgendwie, ich gucke um 10 auf die Uhr und da ist 8:30. In der Schule.
Ja, das Gefühl kenne ich aber tatsächlich allzu gut aus der Schule.
Also, dass das auseinandertritt, das Empfundene und die Messzeit. Und das erleben wir in der Muße zum Beispiel, aber als was ganz Tolles. Also, wenn wir uns in was verlieren und sehr tätig sind bei einer Sache und darin versinken, dann ist das nichts, was wir als störend empfinden oder gern wieder verlassen wollen, diesen Zustand. Und deswegen sage ich immer so ein bisschen flapsig, die Langeweile scheint mir die hässliche kleine Schwester der Muße zu sein, weil da so die Sinnzuweisung fehlt. Also ich empfinde das nicht als sinnvoll oder habe auch, wie du sagst, beim Bore-out gar nicht das Gefühl, dass es eine Tätigkeit ist, die ich jetzt vollziehen müsste oder es ist gar keine da, die sich mir darbietet. Und dann wird es problematisch. Andererseits könnte man ja auch sagen, ja, vielleicht ist genau das auszuhalten auch mal wertvoll.
Das ist die Frage, die ich mir halt immer stelle, ne? Also ich merke zum Beispiel, dass ich häufiger mir Rückzug schaffe. Mhm. Also mir Rückzug schaffe, indem ich sage, so, ich mache jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde Yoga. Das ist jetzt keine Langeweile im eigentlichen Sinne, aber dann sind meine Geräte aus. Ich bin nicht erreich und empfangbar, weil ich mir wirklich fest vornehme und wenn es nur eine halbe Stunde ist, ich mache meine Yoga-Übungen, weil ich die auch wichtig erachte für meinen Körper. Und B, im Anschluss gibt es ja dann immer so eine kleine meditative Phase. Und ich merke, wie ich immer sehr versucht bin, die noch auszudehnen. So, also noch länger irgendwie da in Stille zu sitzen und wirklich diese Reizarmut zu genießen, was eigentlich völlig untypisch ist für mich. Also ich habe früher immer gesagt, Yoga ist mir zu langweilig. Ja. Da gibt's ja nichts zu tun, das mehr irgendwie so, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und ich merke so seit so einiger Zeit, dass ich das echt brauche, dass ich manchmal dann einfach keinen Bock mehr habe, auf Empfang zu sein.
Ja, der Reiz der Reizarmut.
Total, quasi. Ja.
Ja, man ist halt schon sehr auf sich zurückgeworfen. Und wenn wir da Pascal ernst nehmen, sagt er, das ist die Tragik, dass wir unser Menschsein so schlecht aushalten. Wenn wir da auf uns zurückgeworfen sind, wirklich in einem leeren Raum und müssen uns mit uns beschäftigen, worauf kommen wir dann? Und ja, wir kommen darauf, dass unser Leben endlich ist, dass das letztlich vielleicht keinen äußeren Sinn hergibt, den ich so ganz leicht erkennen könnte, dass ich mich dabei beruhigen könnte. und nach Pascal auch, dass ich weder das Größte noch das Kleinste erkennen kann. Das macht ihn auch fertig, dass ich weder das Alles, also den vollkommenen Sinn, meinetwegen Gott in seiner Diktion, aber wir können auch was anderes denken, noch das Nichts erkennen kann. Und ich pendle in dieser Mitte herum, er sagt, schwankendes Schilfrohr, ganz leicht zu zerbrechen. Und das wird mir deutlich, wenn ich auf mich selbst zurückgeworfen bin. Und in Meditation wird ja aber eigentlich dieser Zustand sozusagen hier jetzt nicht hergestellt, aber nahegelegt, dass wir uns damit mal beschäftigen sollten, wenn es danach wieder den Antrieb gibt, rauszugehen ins normale Leben und das normale Leben anders zu gestalten. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, häufig die Form dieser schöpferischen Langeweile, die schon fast eher Muße ist, die wir gut finden, aber nicht diese aus dem Dasein uns angähnende Leere, mit der kann man wirklich schlecht was anfangen. Also ich halte sie trotzdem für wertvoll, das ist jetzt eine Bewertung, ne, als Stimmung, weil selten so schmerzhaft zutage tritt, wer wir sind und was wir alles nicht sein können. Und das auch ein wichtiger Teil von Menschsein ist, aber es ist schwerer auszuhalten, als jetzt ein Versunkensein, bei dem ich dann wieder in den Alltag zurückkehre.
Ja, ich habe halt manchmal das Gefühl, es erleichtert mich, nicht sein zu müssen. Also so, wenn ich dann für mich bin, im Prinzip kann ich so tun, als würde es den ganzen Rest um mich rum auch einfach gar nicht geben. Und dann sich darauf zu besinnen, welche Bedeutung das eigentlich hat. Also wen stört das, wenn ich nicht mehr da bin? Jetzt erstmal so. Im Prinzip, wenn man das große Ganze betrachtet, stört das überhaupt niemanden.
Ja.
So, also das ist jetzt überhaupt nicht gesagt von wegen, ich hätte keine Freunde oder es gibt keine Menschen, zu denen ich persönliche Beziehungen habe.
Nee, ne? Aber du abstrahierst davon
nochmal. Ich abstrahiere das nochmal so und gucke, wenn ich auf das ganz, ganz Große schaue, ist es völlig egal, ob ich da bin oder ob ich nicht da bin, ob ich atme oder nicht atme, ob ich denke oder nicht denke, in welche Beziehung ich zur Welt trete oder nicht. So ganz aus dem Weltall betrachtet interessiert das niemanden.
Ja.
So, und dann mich erleichtert das, weil mich das von dieser Bedeutungsschwere so ein bisschen runterholt, dass alles so richtig bedeutungsschwanger ist.
Aber wahrscheinlich auch, weil es kein Dauerzustand ist, oder? Denn wenn ich dauernd in dem Zustand lebe, es ist egal, alles ist egal, mein Dasein ist egal. Das ist, glaube ich, schwer auszuhalten, wenn man dann wieder zurückkehrt in Sinnzuweisungen, egal welcher Art, können auch klein sein.
Du kannst ja nicht anders, es sei denn, du bleibst halt in deinem Raum.
Ja.
So, deswegen.
Naja, mit der Haltung kann man schon auch rausgehen und rumlaufen und arbeiten. Das ist ja genau dieses.
Aber dann würde ich, das kann ich nur, wenn ich alle anderen Menschen um mich herum ignoriere. Alle Bedeutungszuweisungen ablehne, alle Verpflichtungen ablehne.
Naja, oder sie mir, während ich sie erfülle, egal sind. Also ich, so ähnlich ist ja ein depressiver Zustand.
Also, aber kann man, also.
Wenn ohne dabei Sinn zu sehen.
Egal ist?
Ich glaube schon, ja. Über lange Phasen, ja. Also ist halt nicht schön, ne?
Nee.
Aber, naja, also je nach Zustand gibt es ja schon Phasen, in denen man macht und sein Ding erledigt und eigentlich jetzt nicht einen tieferen Sinn darin sieht. Also nicht, dass das so riesig problematisch wäre, weil der Sinn das Erledigen selbst ist. Aber, ja, also dieses dumpfe Gefühl von eigentlich ist es egal, ich mache es halt jetzt, weil ich es schon immer so gemacht habe und weil ich anders auch aus der Sache nicht wieder rauskomme, das kenne ich von mir, dass da so ein dumpfes Bewusstsein davon ist, dass es jetzt sinnvoll ist, dran zu bleiben, einfach weil es sich später wieder anders anfühlen wird. Aber dass es Phasen gibt, wo ich einfach nur weitermache, weil ich es mir angewöhnt habe oder weil ich den letzten Rest Kraft aufbringe, um das zu tun, das kenne ich schon auch.
Ich kenne das auch, aber das sind wirklich die Phasen, wo ich dann irgendwann mich hinsetze und versuche wo ich dann eben diese Reizarmut dann suche, jetzt nicht als Langeweile, sondern als Muße. Ich weiß gar nicht, meistens dauert das auch nicht so lange. Ich brauche jetzt nicht irgendwie Stunden dafür. Aber einfach, um zwischendurch eine Bewusstheit darüber zu erlangen, warum mache ich das? Und immer wieder auch zu sagen, ich habe mir das ausgesucht und ich kann, es hat Konsequenzen auf jeden Fall, aber ich kann, wenn es mir zu viel wird, immer noch sagen, das mache ich so nicht mehr.
Ja.
So. Und natürlich muss ich dann auch mit allem leben, was dem folgt. Das ist total klar. So. Aber ich glaube, in dem Moment, wo man sich bewusst macht, will man das, was dem folgt? Ja, will ich das, was ich, oder kann ich noch sehen, was ich damit erreichen will? Habe ich noch ein Ziel vor Augen? Ist das jetzt bloße Gewohnheit? Manchmal ist man auch faul. Bequem, ja, schön Komfortzone verlassen und so, ne? Klar. Aber es ist Bequemlichkeit, also warum mache ich das so? Und wenn ich mir diese Gedanken gönne sozusagen, also wenn ich diese Zeit finde, diese Phase finde, wo ich mir darüber Gedanken machen kann, dann sind das so Phasen, von denen ich weiß, dass ich die auch immer wieder habe. So, die sind auch manchmal tagelang. Aber sobald ich mich daran erinnere, dass ich auf diesen Punkt zurück muss, wird es automatisch wieder besser, sozusagen.
Mhm. Aber das ist, glaube ich, wirklich eine Übungssache. Es sind
total
Übungen darin, auch wieder zurückzukehren, sich das zu gönnen und zu wissen, dass man das aushalten kann und ja wieder zu sich selbst oder zu einer gewissen Form von Normalität einfach im Leben zurückkehrt. Also es gibt einen schönen Band von King und Gerisch, der ist Zeitgewinn und Selbstverlust. Häufig machen wir das ja. Das geht ein bisschen weg von der Langeweile im Konkreten, aber häufig versuchen wir ja so einer Sache hinterher zu rennen, fühlen dann genau das, dass das nicht klappt und dass wir eher in so ein Auseinanderklaffen von empfundener Zeit und Messzeit geraten und verlieren uns dabei selbst. Und dann die Rückkehr zum Selbst zu wissen, also dass es da eine Rückkehr geben wird, das beruhigt natürlich, aber beim ersten Mal, wenn es einem passiert, kann einem das schon den Boden unter den Füßen wegziehen, ne?
Ja, ich hab so ein Langeweile-Erlebnis, das klingt, glaube ich, ein bisschen absurd. Ich muss es trotzdem erzählen. Ich scheue ja lange Reisen. Mhm. Also lange Reisen, weil 8 Stunden in so einem Flugzeug sitzen. 8 Stunden sitzen.
Filme gucken.
Ja, das macht mich schon wahnsinnig. Ich kann ja nicht mehr, lange Filme, so Herr der Ringe, Trilogie, alle 3 Folgen am Stück. Ja, es gibt Menschen, die können das total genießen.
Oder dabei schlafen, das kann ich sehr gut.
Ja, genau, aber dann ist mir auch nicht mehr langweilig, dann schlafe ich. So, aber ist für mich eine Horrorvorstellung. Das geht überhaupt nicht. Ich bin dann auch nicht unterhalten, sondern bin dann halt unbeweglich und das macht mich wahnsinnig. Mhm. Und deswegen war Flug nach Indien war echt so, okay, du kommst halt anders nicht hin, du musst dahin, so. Und dann waren aber die 8 Stunden noch nicht mal das Schlimmste, sondern wir hatten eine Zugreise gebucht aus Delhi nach Goa. Mhm. 36 Stunden Zugfahrt.
Mutig, mutig.
Das war so, dass ich dachte, okay, auch das ist nicht anders möglich, wenn du was von dem Land sehen willst. Überall hinfliegen ist halt eine Möglichkeit, aber man muss das mal gemacht haben. Und dann haben wir auch irgendwie zweite Klasse, da gibt es 6 und zweite Klasse schon sehr gut. Das war also nicht bei den Hühnern und so, in so 4er-Abteil
gesessen. Auf dem Dach.
Genau, das mussten wir nicht, das war alles cool so. Und ich weiß, dass ich so unglaublich unruhig war. Ich war total unruhig. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und irgendwann kann man ja auch nicht mehr lesen. Und dann legt man das weg. Und es hat wirklich ewig gedauert, bis irgendwie in mir so ein Knoten geplatzt ist. Und ich festgestellt habe, eigentlich geil. Du bist gerade in einem Raum, in einem 36-Stunden-Raum, in dem Zeit keine Rolle spielt. Mhm. Du kannst hier nichts bewirken.
Es dauert jetzt halt so lange, wie es dauert.
Genau, du kannst nichts bewirken, du kannst es nicht beschleunigen. Du kannst, du bist jetzt hier in deinem 4er-Compartment, du kannst ja auch nicht groß durch die Gegend rennen da oder so. Du kannst aus dem Fenster starren. Mhm. Und das ist ja nun wirklich sehr, sehr schön, weil ich war da ja noch nie.
Deswegen also habt ihr es ja eigentlich gemacht, ne? Um was vom Land zu sehen.
Genau, aber ich bin so unruhig gewesen am Anfang, dass ich das nicht genießen konnte. Und erst als dieser Punkt überschritten war, dass ich das verstanden habe, fand ich das plötzlich total schön, dass Zeit keine Bedeutung mehr hat.
Ja, super.
Als ich das begriffen habe, habe ich wirklich, und es klingt total bescheuert, ich habe fast geweint, weil ich das so schön fand, endlich mal keinen Begriff von Zeit haben zu müssen.
Ja, bei Heidegger heißt das Leergelassenheit.
Genau, ich habe mich einfach mal leer gelassen.
Ja, es ist auch eine Form von Hingabe, denke ich. Du hast das denkerisch geschafft, das machen bestimmt viele auch so. Das würde mir auch naheliegen, zu versuchen, das reflexiv einzuholen. Was passiert jetzt damit?
Ich glaube, ich habe das nachher reflektiert.
Oder, okay. Weil also das kenne ich nämlich auch, dass man sich tatsächlich nachher überrascht damit, dass man sich eingelassen hat.
Ja,
und zwar so in der Vergangenheit. Und wo das herkommt, fragt man sich dann. Und das ist, glaube ich,
ja, vor allem bei jemandem wie mir.
Ganz gutes Indiz für diese tiefe Langeweile als Stimmung, dass das nicht aus dir kommt wie ein Gefühl, also wie ein Hungergefühl, so das produziert irgendwie deine Hypophyse und die schüttet dann einfach. Kann sein, ne? Aber es ist eher unwahrscheinlich. Und auch nicht nur eine psychische Bewegtheit ist. Also es geht halt nicht nur um deine Einstellung zur Sache, sondern es ist alles, diese Kombination aus der Situation, dem Verstehen der Situation, dem Einlassen auf die Situation. Die Mitmenschen spielen, glaube ich, auch eine Rolle, ob da jemand dabei ist, der auch ruhig ist oder der eher mit aufgeregt ist. Das macht einfach einen Unterschied. Und diese Gesamtsituation, wenn die das sozusagen zulässt, dass so der Nebel der Langeweile hin und her wabert im Abteil, und man sich darauf einlässt, dann kann das schon auch sehr beglückend sein. Gleichwohl weißt du natürlich, es hört auf. Ne? Du kommst irgendwann an.
Ja,
das ist schon
auf
auch
jeden
beruhigend.
Fall.
Und dann
steigst
du
jetzt nicht den Rest meines Lebens in diesem Zug sitzen.
Ja, weil dieses Gefühl ist, glaube ich, echt nochmal eine andere Hausnummer. Wenn du das Gefühl hast, ich sitze jetzt für den Rest meines Lebens in diesem Abteil.
Ja, das kam mir gerade, als du so erzählt hast, dachte ich so, ja. Und das an der Stelle ist es wirklich ja auch ein totaler Luxus, das auch genießen zu können und ja, dass es eben mal langweilig ist. Und parallel habe ich zum Beispiel jetzt gerade gedacht an so Berichte aus Fabriken, mhm, wo zum Beispiel Arbeiter jeden Tag einen und den gleichen Handgriff tun müssen, genau, wie zum Beispiel diese Fabrik, in denen Smartphones zusammengeschraubt werden.
Ja, genau, also es ist ein Monotoniebeispiel.
Genau, dieses Monotoniebeispiel, aber auch dieses, du hast ja gar keine Chance. Also das ist ja nicht ein Leben, in dem du was selbst in der Hand hast. Das ist ja auch wirklich sehr fremdbestimmt in vielen Teilen. Und da funktioniert das nicht so wie hier, dass man sagt, naja, man muss es nur genug wollen, dann kommt man schon aus der Scheiße raus. Und viele, viele, viele Menschen sitzen da und sind sozusagen genötigt, diese Monotonie zu ertragen, um irgendwie für ihre Existenz zu sorgen. Mhm. Und das ist sowas, wo ich echt denke, so krass, also wie krass das ist, dass es Menschen gibt, die sich das eben gar nicht, selbst wenn sie wollten, nicht selber aussuchen können. Und wenn die so gestrickt sind wie ich, was ja nicht auszuschließen ist, mhm, dass die irgendwie sehr energiegeladen durch die Welt laufen und irgendwie was bewegen und verändern wollen und die sind dann in diesem Leben gefangen, wie grausam. Also ich stelle mir das wirklich furchtbar vor.
Ja, es gibt Lebensstile, die man sich nicht aussucht, die oktroyiert sind, von denen ich auch denke, das ist gar nicht mehr die Frage, ob die Menschen gemäß sind oder nicht. Diese Frage stellt sich nicht. Und das ist dann Teil des Problems. Man kann das als Luxusproblem verstehen, dass wir jetzt hier sitzen und uns darüber theoretisch unterhalten, ob wir gelangweilt sein könnten. Natürlich ist das ein Luxusproblem. Andererseits kann ich mir gut vorstellen, dass auch in einem Leben, wie du es geschildert hast, natürlich Langeweile ein Riesenthema ist und man sich dann logischerweise auch Gedanken macht, warum nicht, ne? Warum sollte das weniger frei sein darin, das zu reflektieren, was da mit einem passiert? Und auch bei Tätigkeit, die vielleicht weniger monoton ist, wenn man das immer so romantisiert, ja irgendwie, wenn du, keine Ahnung, Bauer bist und den Jahreszeiten unterworfen, da gibt es so einen natürlichen Rhythmus und nicht diese unnatürliche Taktung. Mhm. Und dann hat das doch so von sich her Sinn, dass man das alles erlebt. Also ich kann mir vorstellen, dass das genauso dich überfällt, dass diese Sinnlosigkeit des eigenen Daseins nicht in den großen Maßstab gedacht wird von es ist egal und es ist gut, dass es egal ist, sondern nur bis es ist egal und es ist auch furchtbar, dass es egal ist, beides. Ne? Mhm. Ich kann mich bei dem Gedanken beruhigen, wenn ich das groß mache und denke, es macht für die Erde, fürs Universum macht keinen Unterschied, mein Leben, nur wahrlich nicht. Ne? Mhm. Aber wenn ich an dem Punkt stehen bleibe, wo ich empfinde, es ist egal, mhm, und nicht sage, das ist auch gut so, da kann das schon schwierig werden. Und gerade wenn du dann nicht in der Lage bist, frei zu bestimmen, wie du daraus austrittst, ob du daraus austrittst, ob du dir, was weiß ich, Hilfe holst oder Ablenkung oder was immer, sondern dein Leben sehr vorbestimmt ist. Ja,
ich empfinde das auch als sehr unmenschlich, weil bei dem, was ich jetzt rezipiert habe an Berichten zum Beispiel, ist es ja auch so, dass die in riesenhaften Städten wohnen, also Produktionsstätten, mhm, nicht mit Doppel-T, sondern mit DT, in denen dann zur Ablenkung nur Videospiele möglich sind, also in denen man auch wirklich auf engstem Raum lebt, weil man für Miete einfach keine Kohle hat, die Anreise zu teuer wäre zum Arbeitsplatz, mhm, und ähnliches. Und dann gibt es halt irgendwie Videospiele, Spielhöllen, wo man dann sein Geld auch wieder lässt. Und wenn man überlegt, dass Menschen vielleicht von ihrer Psyche her ja sehr ähnlich strukturiert sind, dann ist das echt nichts Besseres als Legehennenhaltung im Käfig.
Habe ich auch so, ne?
Also das ist irgendwie Massenmenschhaltung in einer.
Ja, das wird offensichtlich als notwendig empfunden, das so zu tun, weil es sich lohnt und weil es geht.
Genau.
Anders ist es nicht zu erklären. Wenn wir jetzt aber über so einfache Dinge nachdenken wie unser Schulsystem, das wird jetzt böse, aber es gibt ja schon gute Gründe zu sagen, gerade in der Schule sind die Gründe, sich zu langweilen. Sie liegen offen da. Nämlich zum einen gibt es so einen erzwungenen linearen Zeitablauf, immer von morgens bis nachmittags, der ist immer gleich. Mhm. Ob der deinem Biorhythmus gemäß ist oder nicht, dann gibt es verordnete Pausen. Also diese Linearität ist völlig unausweichlich. Also ich übertreibe jetzt, ne? Ich weiß, dass Schulen das unterschiedlich gestalten. Und gleichzeitig gibt es dann noch einen erzwungenen Zeitablauf, nämlich den zyklischen, der immer gleich ist, dass immer der neue Jahrgang kommt. Ich glaube, das ist für Lehrer auch ein Thema. Das erste Mal ist das spannend, wenn du Abiturienten hast. Das 17. Mal denkst du, ja, wieder Abiturienten. Es sind unterschiedliche Menschen. Ich unterstelle auch keiner Lehrperson, dass sie da irgendwie das nicht sehen würde. Aber es macht sicher einen Unterschied, ob man dieses Zyklische auch als Wiederkehr des Immergleichen empfinden muss, weil es so ist. Also das ist sowohl linear als auch zyklisch immer dasselbe.
Da habe ich mich tatsächlich gefragt, wie denn Routine mit Langeweile, also wie man das trennscharf kriegt. Also ist Routine Langeweile oder ist Routine sozusagen dein Fallback, das Platz in deinem Gehirn schafft für Neues, weil du dich auf eine Routine verlassen kannst?
Ja, also man kann es zumindest nicht eins in eins setzen, ne? Weil Langeweile wirklich dieses Empfinden von Sinnabwesenheit in der im Auseinandertreten von Messzeit und empfundener Zeit ist. Und das muss man bei Monotonie ja nicht haben. Mhm. Ich kann ja auch monotone Abläufe super finden, weil mir das entspricht oder weil es mich heute entlastet und dann ist das nichts, was mich drückt oder so. Dass man als Schülerin immer dieselben Abläufe gemacht hat, das muss ja nicht immer schrecklich gewesen sein. Auch, dass es immer dieselben Tätigkeiten sind und immer dieselben Menschen, das kann man...
Doch, das war schrecklich. Du fandest
es immer schlimm. Immer. Ja, ich fand das manchmal schlimm und manchmal nicht. Und manchmal habe ich es auch überhaupt nicht empfunden. Das war irgendwie.
Ja, ich glaube, natürlich denkst du da nicht, als Schüler denkst du da nicht ständig drüber nach. Hm. So, aber ich weiß heute zum Beispiel meine Freiheit sehr zu schätzen, nicht jeden Tag mit den gleichen Menschen zusammenarbeiten. Ja. Ich sage jetzt zu müssen, nur aus dem Grund.
Zu dürfen.
Genau, ja, natürlich darf ich arbeiten. Ne? Also so, aber ich sage nur zu müssen aus dem Grund, weil ich einfach, ich bin so ein Input-Schwamm.
Du darfst einfach arbeiten.
Ja, ich brauche einfach ganz viel verschiedenen Input. Und wenn jeden Tag die gleichen Leute um dich rum sind und du die gleiche Tätigkeit machst, dann ist das einfach nicht gegeben.
Ja,
dann
gibt es ja noch
ganz viel verschiedenen
Input. Das ist ja noch das Dritte bei den meisten Berufen und eben auch in der Schule sind die äußeren Vorgaben so eng, also so Stichwort Lehrplan, dass du dir ja nicht mal aussuchst, womit du dich beschäftigst. Also das Feld, ja, irgendwie Fächer wählen oder deinen Beruf wählen. Aber die Dinge, mit denen du in Kontakt trittst, sind vielleicht von außen vorgegeben. Und das sind Journalistenleben natürlich einerseits eine Last, weil du dir immer selbst was Neues suchen musst, das recherchierst und anbringst. Und andererseits dann auch eine Entlastung, weil du dich mit Dingen beschäftigen kannst, die dich tatsächlich interessieren und da auch gründlich werden kannst bis zu einem Grad, der dich befriedigt hoffentlich, also wenn die äußeren Umstände gut sind. Und all das ist in der Schule ja sehr, sehr schwierig, gerade weil es auch so viele sind. Bei der Klassenstärke, wie soll das gehen? Man würde ja gern sagen, wenn du jetzt gerade total auf Bio abfährst, dann mach irgendwie.
Ja, das geht ja dann so Richtung Oberstufe, geht das halt, ne?
Ja, es wird dann nochmal besser und das heißt vielleicht auch ein Zugeständnis an Erwachsenwerden, dass Menschen das brauchen, dass sie sich mit Unterschiedlichem befassen. Aber ich höre immer wieder von Schülerinnen und Schülern und auch von denen im Praxissemester oder von Referendaren, dass sie genau darunter sehr leiden. Und dann im Nachhinein vielleicht das Studium als Freiheitszeit und Freiheitsraum wahrnehmen, den sie, während sie drinstecken, nicht so wahrgenommen haben. Das ist ja auch ein bisschen blöd, dass man währenddessen vielleicht gar nicht schnallt, wo man Freiheiten gehabt hätte und sie nicht genutzt hat. Und dann nachher sagt, nein, das hätte ich alles.
Ach, das hätte ich mir aussuchen können?
Oh, ich habe mich auch mal lieber 4 Jahre lang gelangweilt und einfach irgendwas gemacht. Natürlich doof. Ne?
Ja, wobei ich glaube, dass vielleicht auch so ein Zeichen ist dieser Überforderung von zu viel Auswahl. Also du bist einfach so erschlagen, dass du weißt, du musst dich jetzt für irgendwas entscheiden, dann entscheidest du dich, dann findest du das langweilig, aber die Anstrengung zu unternehmen, sich jetzt für was anderes zu entscheiden und diese ganze Auswahl nochmal neu zu sondieren, dass man vielleicht dann doch die Langeweile eher in Kauf nimmt und sagt, das mache ich später.
Ist ja auch irgendwie ein Teufelskreis, wie du eingangs geschildert hast, dass gerade in der Antriebslosigkeit höhere Antriebslosigkeit produziert wird.
Ja,
gerade in so einer Phase
schlimm.
Ist das echt schwer, jetzt aus sich selbst so eine Motivation zu generieren und zu sagen, ach, das mache ich einfach anders. Jetzt scheint mir das alles sinnlos, aber mache ich halt was Sinnvolles. Also,
ja, das ist ja auch nicht jedem gegeben. Also es ist ja auch nicht für jeden, glaube ich, ein Platz im Sinn sozusagen. Also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt möglich wäre, weil wir jetzt jeden fragen würden, was würdest du denn am allerliebsten machen? Womit wärst du am allerglücklichsten? Ob wir überhaupt alle Tätigkeiten ausgefüllt bekommen?
Ja.
Weil ich weiß
manche
nicht,
würden sicher auch sagen, ich bin glücklich, wenn mir jemand sagt, was ich machen soll und ich das einfach erledigen kann.
Genau. Das ist ja gut, wenn es genug Leute gibt, die sagen, ich mache halt gerne, ich sage halt anderen Leuten gerne, was sie tun. Wenn es dann genug Leute dahinter gibt, die sagen, ja, und ich lasse mir gerne sagen, was ich tun soll, ist ja. Aber das glaube ich halt nicht. Also ich glaube nicht, dass sich das natürlich so regelt, dass es möglich ist, dass für jeden sozusagen ein Platz da ist, an dem er sich mit Sinn erfüllen kann. Und vielleicht braucht das, also ich weiß nicht, braucht das jeder?
Tja, schwer zu sagen. Ne? Also das von den Bedürfnissen anderer zu sprechen, finde ich auch immer schwierig.
Ja, oder aber man auch anthropologisch nimmt ja, also zu argumentieren. Ja, aber wenn man sich diese ganzen Ratgeber so anguckt, nimmt man ja, ja grundsätzlich, ehrlich gesagt, eher an, jeder würde nach Sinn streben in ja seinem Leben.
Ja, klar. Und man nimmt auch an, das steht jedem zu Gebote und das kann frei gewählt werden und man übersieht die kulturellen Zusammenhänge und die Privilegien, die dahinter stehen und all diesen Kram, ne? Dass jetzt nicht jeder in die Buchhandlung geht und sich ein Buch über Sinnstiftung kauft, weil er so viel Zeit hat und so viel Geld, um das zu tun. Das übersieht man dann leicht. Trotzdem glaube ich, es ist schon sinnvoll, diese anthropologische Komponente nicht zu vernachlässigen. Man könnte zwar sagen, ja, das ist so ein Einzelfänomen, das betrifft den einen ganz anders als den anderen. Das ist sicher so. Und auch, dass Menschen unterschiedlich damit umgehen, dass in den Zeitaltern, das ist auch super interessant, wie Langeweile in verschiedenen Zeitaltern allein schon in Europa betrachtet wurde, dass das sehr unterschiedlich zugewiesen wird. Aber es ist ja schon so, dass es ein paar Gemeinsamkeiten gibt, nämlich das, ja, wie gesagt, das Zurückgeworfensein auf unser Menschsein uns nicht von sich her die Sinnfrage prima beantwortet.
Ja.
Jetzt könnte man ja sagen, jedem, dem das mal 5 Minuten passiert im Leben, und die 5 Minuten hat ja wohl jede, wo man mal auf sich zurückgeworfen ist, da findet man dann die Antwort und dann ist cool. Das wäre ja sehr hübsch, aber die Gemeinsamkeit ist ja eher, das passiert offensichtlich irgendwann. Pubertät ist auch übrigens so ein Stichwort.
Ich das kann mich das nicht viele erinnern, jemals eine gehabt
war
zu haben.
War zu langweilig. Ne?
Ja, war zu langweilig.
Ich ja, meine auch.
Pubertiert.
Boah, ich bin geschlüpft mit 22. Nee, aber es gibt ja so Phasen, die sind klassisch eigentlich für solche Gedanken. Und seltsamerweise kommen da jetzt nicht alle Menschen zu dem Schluss, ah, da ist die Antwort, sondern zu dem Schluss, na, das ist schwierig mit den Antworten.
So, das ist alles sehr kompliziert,
das ist natürlich da keinen Bock drauf. Leider eine Gemeinsamkeit. Ne? Man kann das dann unterschiedlich deuten und unterschiedlich damit umgehen und das entweder auch sehr wertschätzen, wenn es diese leer gelassenen Phasen gibt, oder man versucht, sie kaputt zu machen. Ne? Aber gemeinsam ist das Menschen schon. Also so ganz individuell ist der Umgang damit auch nicht.
Du hast gerade eben kurz angerissen, mit dem kurzen Hinweis, ist auch sehr interessant.
Ja, ist es.
Wie Langeweile bewertet wurde in Europa und unter verschiedenen Kulturen. Bitte referier das. Ich bin gerade angesprochen.
Okay, kann ich nur
innerlich.
Ich versuche es ganz kurz und sehr holzschnittartig. Also aus der Antike gibt es quasi nur Zeugnisse. Das heißt nur, also ich kenne hauptsächlich Zeugnisse zur Muße, bei, ja, auch gerade in den lateinischen Texten bei Cicero und bei Seneca und so. Da geht es immer um die Muße, Deotio. Und das ist was Staatsmänner machen müssen, sich zurückziehen, um dann wieder sinnvoll was schaffen zu können. Also genau diese schöpferische Phase des Nachdenkens und der Rückkehr dann in Sozialität und eigentlich eine Form der Pflichterfüllung. Man muss das machen, damit man das irgendwie gut hinkriegt. So, und dann im christlichen Mittelalter, das ist ganz interessant, weil das so als Störrigkeit des Menschen ausgelegt wird. Das ist, die weigern sich anzuerkennen, dass sie Abbild Gottes sind und dass sie das tätig schaffen müssen. Also wir sind Abbild, ne, Imago Dei, aber wir müssen auch was dafür tun, dass wir dem möglichst ähnlich werden, dass wir das gut machen und so. Und in der Langeweile, auch gern in der Melancholia, Arcadia, da weigern wir uns, das wird auch dargestellt als eine junge Frau, eine Frau auf einem Esel, der, ne, das störrische Wesen, da weigert man sich, diese Gottebenbildlichkeit zu vollziehen und ach, bleibt da irgendwie rumhängen.
Achso, wer keinen Bock hat sinnlos zu arbeiten, hat keinen Bock so zu sein wie Gott und ist ein Arschloch.
Wer keinen Bock hat, Sinn darin zu sehen im eigenen Leben.
Achso.
Den Sinn gibt es ja, ne? Nämlich gottähnlicher zu werden und ins Himmelreich einzukehren. Und wer nicht bereit ist, das ranzulassen, der ist irgendwie so ein bisschen störrisch und widerspenstig. Und auch aus dem Mittelalter, auch sehr schön, die Rede vom Mittagsdämon, der insbesondere Mönche überfällt.
Nachdem sie beim Mittagsmahl ordentlich Fleisch und Bier hatten.
Ja, genau. Gerne auch in, naja, auch die Hungernden in der Wüste. Aber so um die Mittagszeit kommt der Mittagsdämon vorbei. Und das ist eigentlich Langeweile. Also das ist der, der so Sinn entzieht und der macht, dass das die Zeit ganz langsam vergeht und dass er irgendwie schlechte Laune von kriegt und so. Das ist halt einfach ein Dämon, der vorbeikommt. Und der ist Einfallstor für schwerste Sünden. Das ist nicht eine der 7 Todsünden oder Sünden zum Tode, sondern sozusagen das Einfallstor für die. Wenn man sich
aus
dem
Langeweile hingibt, Hand an sich anlegt.
Ja, ganz genau. Zum Beispiel. Ah. Oder so, ja, unkeusch werden, klar. Oder andere schlimme Dinge tun aus Langeweile.
Essen, rauchen, und das Nase bohren.
Ey, das steht aber immer noch in der Bildzeitung. In verschiedenen Zeitungen, Entschuldigung. Aber das kommt doch immer wieder. Also Jugendliche haben Rentner kaputt getreten aus Langeweile.
Ja, das ist, ja. Da wollte ich jetzt aber nicht drüber lachen. Also nee. Nicht, dass da jetzt irgendwer...
Nein, aber so. Darüber, dass es so einfache Zuweisungen gibt, dass man sagt, ah ja, alles klar, wir waren halt gelangweilt vom Dasein und dann mussten die ja aggressiv werden. Ja. Das ist natürlich Käse. Das muss nicht, aber die Sinnlehre ist schon ein Problem, dass
genau, die Sinnlehre aufnehmen muss. Ja, die Sinnlehre ist ein Problem, aber ich überlege gerade so Sinnlehre, Sinnlehre halt aus Perspektivlosigkeit. Ob Perspektivlosigkeit und Langeweile miteinander korrelieren.
Es ist häufig so, dass der falsche Begriff verwendet wird, denke ich. Da wäre es dann trennschärfer zu sagen, es ist wie dieses Empfinden von Wirkungslosigkeit meines Handelns in gesellschaftlichen Zusammenhängen. Es ist nicht Langeweile, sondern mein Wissen darum, dass mein Handeln keinen Unterschied macht. Mag eine Form von Langeweile sein, aber das heißt jetzt nicht auch, die haben rumgesessen, nichts Besseres zu tun gehabt und deswegen Rentner die Treppe runtergetreten, sondern
es verklärt ja auch völlig zusammen. Es verklärt ja völlig die Zusammenhänge auch und die Motive sozusagen. Ja, eben.
Also das, was gesellschaftlich bedingt sein kann, das klingt dann so, als sei das irgendwie... Die bösen Jugendlichen aus dem falschen Stadtteil, so, die machen das halt. Aber dass es da gesellschaftliche Zusammenhänge und Bedingtheiten gibt, das müsste man dann mit aufklären.
Ja, dass das dann, ne, also das Ding ist, glaube ich, dass man dann immer das Gefühl hat, ja, jetzt werden die auch noch in Schutz genommen, das wird das auch noch alles erklärt. Das ist natürlich grundsätzlich maximal scheiße.
Ja.
Aber ich finde schon, dass man eine Verpflichtung hat, wenn sowas auch vor allen Dingen gehäuft vorkommt. Oder,
ja, klar.
Dass man auf die Suche geht nach den Motiven. Was ist denn, was stimmt denn
da? Ja, es werden dann Zusammenhänge hergestellt. Es gibt so ein schönes Zitat von Lars Svensson aus der kleinen Philosophie der Langeweile, wo er sagt, es wurden Zusammenhänge hergestellt zwischen Langeweile und Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch, Aggression, Depression, bla 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 und zählt das alles so auf. Und dann kommt der Satz, dafür gibt es klare statistische Belege. Ja.
Ja, danke. Die da wären.
Genau, also dann hat man halt Statistiken, die aussagen, dass es da einen Zusammenhang gibt, aber nicht so sehr Analysen darüber, das ist das, was er dann kritisiert, was das eigentlich, wo der Zusammenhang tatsächlich ist.
Richtig, was hat man denn gesagt? Haben Sie jetzt getrunken? War Ihnen sonst langweilig?
Ja, so genau.
Also
trinken Sie aus Langeweile? Ach so, alles klar, dann mache ich hier mal mein Kreuz.
Beim Fernsehgucken. Ach, Ihnen ist beim Fernsehgucken langweilig. Ja, dann kann ich, also...
Ja, so.
Ich frag mich, was
mit Statistik kann man halt auch super lügen.
Ja, aber ich frage mich also wirklich, wie man Langeweile, und das meine ich halt so, wie definiert, und deswegen tue ich mich so schwer mit Langeweile, ne? So, weil ich nicht so ganz, ganz trennscharf weiß, wie man das definiert und ob das nicht einfach eine Beschreibung ist für etwas, das eigentlich in seinen Ursachen ganz andere Zusammenhänge aufweist.
Ja, es ist ja, wie gesagt, wir waren ja eigentlich beim Durchgang durch die Geschichte und es hat unterschiedlichste Ausprägungen, die alle ähnliche Namen haben, aber auch nicht alle denselben Namen. Also auf Lateinisch ist eigentlich berühmter zum Beispiel die Rede von Satietas, also Überdruss, so eine Übersättigung oder sowas. Das sind Bedeutungsverschiebungen.
Und wir haben noch keine Smartphones.
Nee, und wir müssen uns darüber unterhalten, was jetzt gerade so genau, welche Form von Langeweile uns genau beschäftigt, damit das auch trennschärfer wird, das glaube ich auch. Oder die Rede von Ennui, so das gerade bei Hofe, bei Kant kommt diese schöne Grafik vor, die ging wohl damals durch Europa in der Neuzeit. Die Engländer erhenken sich, um sich die Zeit zu passieren. Da sitzt so ein Adelsmann am Tisch und hat die Pistole im Mund. Und das ist ein absurdes Bild natürlich, dass man weil einem gar nichts mehr einfällt, weil man alles hat und weil man irgendwie nichts mehr
keine
zu tun
Ziele,
hat.
Ja.
Genau, bei Hof oder kann man sich ja gleich das Leben nehmen.
Aber und ich muss bei passieren echt an passierte Tomaten denken.
Ja, so ähnlich. Und naja, Passagen.
Durch die Zeit quetschen.
Um sich die Zeit zu verpürieren.
Ich verpüriere mir die Zeit, wie sie mir gefällt.
Ja, wie gesagt, es hat unterschiedlichste Ausprägungen. Nietzsche war dann so der Erste, der das als Durchgangsstadium gewertschätzt hat und sagte, Langeweile ist was findige Geister betrifft, nämlich die nicht nur Lohnarbeit um des Geldes willen machen wollen, sondern diejenigen, die Sinn in ihrer Tätigkeit suchen und die brauchen das als Zitat, Windstille der Seele, Oh, das ist schön. Die der lustigen Fahrt vorangeht. Also das ist eine Phase, die man aushalten muss. Da haben wir ja auch im Zusammenhang mit dem Schöpferischen drüber gesprochen. Das mag auch furchtbar anstrengend sein. Mhm. In der Phase selbst ist es kein Mußeempfinden, sondern es ist tatsächlich anstrengend und schrecklich. Aber es ist notwendig, um einen großen Gedanken zu denken oder um ein großes Werk zu schaffen oder so, sich zu einer Sache zu bekennen. Also das ist schon eine leicht positive Haltung dazu. Wobei die auch schon wieder, also zumindest an Muße kratzt, würde ich sagen. Mhm. Ne? Also,
ja. Ich versuche gerade irgendwie ein Muster zu finden aus den Zuschreibungen zwischen Langeweile und Produktivität. Also mir scheint es da irgendwie so einen Zusammenhang zu geben zwischen, wie Gesellschaft auf Produktivität schaut. Ja. Also zum Beispiel tätig sein und produktiv sein war ja im Adel verpönt, ja, da machte man sich nicht die Finger schmutzig.
Ja, hatte man Sklaven für ganz früher, ne?
Genau, für eigentlich alles, so bis zum Hintern abwischen, und dann ist natürlich auch kein Wunder, dass einem darüber zeitlang wird, also langweilig wird, weil womit soll man dann noch?
Naja, man könnte ja mit Vergnügen, Frohsinn und Unterhaltung, ne, so wie jetzt, die Zeit verbringen, also mit Dingen, die eigentlich schön sein müssten, und trotzdem zeigt sich, wenn man
aber es fehlt dann
zu viel
davon hat. Genau.
Genau, dann scheint das auch kein Leben zu sein, das im vollgültigen Sinne glücklich macht.
Und zumindest nicht für jeden. Also wenn aber da ist halt die Langeweile das Problem der Aristokratie, wohingegen im Beispiel zum Beispiel, wenn es um Perspektivlosigkeit geht, ist die Langeweile sozusagen ein Problem der, ich will ja nicht von Ständen reden, ne? Aber von unterprivilegierten Menschen, also Menschen, die eben nicht so einen Zugang in die Gesellschaft haben, ins Tätigsein oder ins, keine Ahnung, in ein erfülltes Leben, warum auch immer ihnen dieser Zugang verwehrt ist. Aber das finde ich halt sehr spannend.
Ich glaube, es geht tatsächlich genau um den Nexus, was du jetzt sagst, dass es nicht nur um den Zeitbezug geht, sondern immer auch um den Sinnbezug und darum, wie wir den von außen betrachten und von innen betrachten. Es gab ja so eine lange Phase, in der die Philosophie jetzt relativ kürzlich noch so bis vor 10 Jahren vielleicht sich hauptsächlich mit Beschleunigung auseinandergesetzt hat. Und dass das das Problem sei, dass wir alles viel zu schnell machen. Und natürlich ist das ein Problem. Mhm. Aber das Zeitproblem hängt zusammen mit dem Sinnproblem. Und wenn wir das rausrechnen, dann kommen wir auch nicht bei einem vollgültigen Begriff von Langeweile an, glaube ich. Also man kann natürlich sagen, ja, es geht darum, dass irgendwie dein Zeitempfinden gestört ist auf die eine oder andere Weise. Aber das wäre noch nicht das Problem. Das Problem ist wirklich, dass du dabei das Sinnempfinden sozusagen als obsolet erkennst. Dass es einfach keine Frage ist oder keine beantwortbare Frage. Und Wirkungslosigkeit ist auch so.
Genau.
Ne? Also sowohl im Vergnügen, in der reinen Unterhaltung ist das ja eine Form von Wirkungslosigkeit, aber auch wenn ich weiß, von mir wird gar nicht erwartet, dass ich zur Gesellschaft beitrage. Ich soll hier irgendwie Hartz IV mein Leben verbringen. Das ist so das, was für mich vorgesehen ist. Und das entfaltet keine Wirksamkeit. Und dann ist das eigentlich ein ähnliches Phänomen wie beim Adel, komischerweise nur andersrum. Ne?
Ja, eben. Und das ist so gerade, also das war das eine mit der Sinnzuschreibung, was mir so durch den Kopf gegangen ist, also wenn ich so über Langeweile nachdenke, ist es wirklich häufig so, wie habe ich das Gefühl, ich vergeude meine Zeit. Also das ist eine andere Form von Langeweile. Dann kann ich der Zeit, die ich verbringe, sozusagen keinen Sinn zuschreiben. Und das sind so Phasen, die machen mich so sehr unruhig, sehr aggressiv, sehr frustriert auch. Mhm. Und das ist so das eine. Und das andere fand ich bei dieser Sinnzuschreibung, da haben wir ja sehr häufig drüber geredet, dass man sozusagen eine Vergangenheit, eine Gegenwart und eine Zukunft braucht als Mensch. Und was ich so ein bisschen gefühlt erlebe, und vielleicht hängt das zusammen mit dieser Selbstwirksamkeit, die wir oder nicht erleben oder nicht erleben, dass anscheinend uns unsere Vergangenheit abhanden kommt, weil wir alles gerade als noch nie da gewesen und neu erleben, verlieren wir so eine. Also es gibt im Digitalen nicht so eine riesig große Vergangenheit, ehrlich gesagt. Wir können gar nicht so weit zurückgucken.
Ein großer Datenwust, aber der ist auch noch nicht alt, dieser Berg.
Ja, genau, und irgendwie, wenn dann irgendwie was auftaucht im Netz, dann ist das erstmal total neu. Und diese Analogien zu schaffen zwischen der Vergangenheit und dem Heute, das geht uns verloren. Und ich glaube, dadurch gehen uns ein bisschen, also geht uns das Gefühl dafür verloren, dass es eine Wirksamkeit aus der Vergangenheit in die Gegenwart und Zukunft
gibt. Absolut, das sehe ich auch so. Ja, und das ist ein Riesenproblem. Also den Moment so auf Dauer zu stellen, in dieser Weise, und zu sagen, das jetzt gilt und alles erfinde ich neu, das ist zum einen absurd für diejenigen, die um Vergangenheit noch wissen. Also wenn die eine Theorie mal böse gesagt, auch die Resonanztheorie, kann man sagen, ja, Entschuldigung, aber das ist wirklich sehr alter Wein, neuen Schläuchen. Das kann sinnvoll sein, das neu auf den Begriff zu bringen und neu in die Zusammenhänge von Gesellschaft zu stellen, finde ich. Also das ist nicht irgendwie illegitim. Aber wenn man um die Vergangenheit dieses Theorems weiß, ist es schon so, dass man auch durchbuchstabieren kann. Das hat derjenige schon mal gedacht, diejenige gedacht, das kommt aus anderen Kulturen, bla 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 bla. Und dann nervös wird, wenn man merkt, irgendwie feiern das alle anderen als ganz was Neues. Das ist ja komisch. Warum? Weil der Moment so auf Dauer gestellt ist. Wir sind so im Hier und Jetzt und das wird ja auch ständig propagiert, dass es irgendwie gut sei. Aber uns geht die Spannungsgeschichte verloren, dass wir woher kommen.
Und dann finde ich, wenn keine Spannung da ist, also wenn uns eine Spannungsgeschichte verloren ist, wenn wir keine Spannung mehr haben, dann ist Langeweile sozusagen der logische Schluss.
Ja, genau. Ja?
Dann kann es nicht anders passieren, als dass wir Langeweile empfinden und Sinnverlust.
Ja,
genau. Ja, auch Sinnverlust unseres eigenen Daseins. So. Und was ich dann als Luxus empfinde, nämlich diesen Sinnverlust mal bewusst herbeizudenken, um mich mal wieder ein bisschen runterzukühlen und nicht aus jeder Mücke einen Elefanten zu machen, so täte anderen vielleicht wieder ganz gut, dann wirklich wieder so eine Sinnhaftigkeit zu erleben.
Ja, ich dachte gerade, weil du das auch im Zusammenhang siehst, ne? Also wenn du diese Momente hast, so wie du sie eingangs geschildert hast, dann ist das ja nicht so, dass dabei der Spannungsbogen kaputt wäre sozusagen, sondern du weißt genau um den und deswegen hältst du das auch gut aus. Vielleicht wirklich ähnlich wie bei Nietzsche. Ich weiß, ich muss das jetzt aushalten, dann kommt Zukunft ist Herkunft, ne? Dann erinnere ich mich daran, was früher war, was mir wichtig ist und dann werde ich auch wieder was schaffen. Und solange das nicht verloren ist, bist du ja nicht hilflos auf Dauer gestellt im Moment, sondern glaube, hast die Perspektive noch von Zukunftsentwurf und von Vergangenheit. Aber wenn das weg ist, dann wird es wirklich problematisch.
Genau, und dann fehlt halt auch die Geduld und die Geduld abzuwarten, auch die Hartnäckigkeit, glaube ich, Sachen durchzustehen. Weil man weiß, dass sich Zeit verändert, weil ich erlebe ja auch nichts Veränderndes. Wenn ich immer nur im Jetzt bin, habe ich ja kein Bewusstsein mehr für die Veränderung, für den Prozess. So. Und
ich frage mich, wie das bei kleinen Kindern ist, ne? Weil man immer sagt, die langweilen sich nicht.
Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt.
Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Das müsste man nochmal prüfen. Ja, oder das ob wird ja auch anders langweilen.
Da gibt es ja Überschriften und pädagogische Essays zu, ihr Kind braucht Langeweile.
Ja, klar. Also das wird jetzt auch wieder verriegelt und funktionalisiert, damit es schön gesellschaftlich sinnvoll ist. So.
Ja, und dann hat es aber auch schon wieder was von Produktivität.
Ja,
ihr Kind braucht die Langeweile und was macht es dann?
Ja, Funktionszusammenhang.
Ja, sind wir wieder im Machen.
Genau. Also das darf so eine Pause sein, aber es darf kein Stillstand sein.
Genau. Ja. Und das finde ich halt wirklich schräg an diesem Langeweile-Gedanken. Was, klar muss man den nicht permanent entertainen. Und aber ehrlich gesagt, viele Eltern freuen sich ja, wenn die Kinder mal alleine spielen. Wenn es ganz still wird, dann bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Dann
unterstellen die ja auch nicht, dass das Kind sich gerade langweilt eigentlich, sondern dass es bei einer Sache ist.
Ja, aber ich glaube, dass die Sorge trotzdem da ist, es könne sich langweilen.
Ach so, deswegen geht man mal gucken.
Ja.
Ich glaube, man geht gucken, ob es sich nicht gerade sehr dafür interessiert, mit den Wachsballstiften an die Wand zu malen.
Richtig, genau. Wirklich, aber wenn es sehr, sehr still ist, bis jetzt ist es immer so gewesen, da ist irgendwas.
Und da fragst du dann, hast du dich gelangweilt oder warum hast du das gemacht?
Das ist aber wirklich, genau, hast du das aus Langeweile gemacht?
Ha,
siehst du? Es gibt wirklich, es gibt eine ganz dramatische Geschichte aus meiner Kindheit, das ist wirklich, egal, ich erzähle das jetzt einfach soweit. Ich habe mal mit einem, das war in der Grundschule noch und ich war halt, ich war kein besonders glückliches Kind leider, muss man sagen, weil ich ein Nerdmädchen war und das war damals nicht cool, in der Grundschule war es erst recht nicht cool und ich war wirklich sehr gedankenverloren und sehr, sehr traurig und habe dann einen Stein genommen, einen winzig kleinen Stein, der aussah wie ein Zahn, den habe ich erst, so gedankenverloren wie ich war, am Zaun lang geschliffen, so, ich war vielleicht 8. Und dann habe ich ihn in die andere Hand genommen und so über die Autos. Tak, 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 tak. Nur des Geräusches wegen. Was ich nicht gecheckt habe, ist, dass man damit Kratzer in den Lack macht.
Die Vandalin war unter.
Oh ja, das gab richtig, richtig Ärger. Das gab wirklich richtig Ärger.
Das war halt richtig teuer dann wahrscheinlich.
Ja, war das auch. Aber da wurde auch tatsächlich dann unterstellt, ob ich das aus Langeweile getan hätte.
Zerstörungswut
aus Langeweile. Genau, und es wurde auch eine Absicht unterstellt. Eine Absichtslosigkeit sozusagen oder eine. Ein anderer Grund als Langeweile oder Absichtslosigkeit war nicht präsent bei niemandem. Mhm. Ich meine, heute diagnostiziert man ja auch bei Kindern schon Depressionen und so, das wäre vielleicht auch zu viel. Aber es hat niemand gefragt, ob irgendwas anderes los sei, sondern es wurde grundsätzlich erstmal, naja, der ist halt langweilig.
Ja, und das ist so schade, wenn man da den Perspektivwechsel nicht vollziehen kann und fragen kann, warum war das jetzt wichtig für dich, das Ding da auf übers Metall zu ziehen? Weil es ja häufig so ist, dass auch gerade in der Kindheit immer wiederkehrende Reize total interessant sind. Die wollen dasselbe Kinderbuch irgendwie 412 Mal vorgelesen kriegen und zwar in derselben Wortfolge. Mhm. Und wenn du abweichst, ist es nicht gut. Nein. Oder man will wissen, wie sich das anhört, mit einem Stein auf Metall zu klackern und auf unterschiedliches Metall zu klackern. Und es geht um nichts anderes als um die selbstzweckliche Tätigkeit.
Und du hast keinen Prozess im Kopf. Du weißt überhaupt nichts genau. über die Folgen, weil du einfach auch zu klein bist.
Ja, genau. Und das ist ja schon eine Form davon, im Moment zu sein, das zu machen, nicht über die Folgen nachzudenken oder darüber, was dir gestern dazu gesagt wurde. Das verschwindet dann so. Aber das sind eigentlich, glaube ich, Muße-Momente irgendwie. Also,
das war wo man so versinkt, ne,
im Tun. Fall. Ja, ja, auch das Kästchen malen im Unterricht. Ich habe auch viel gemalt und dabei schon auch konzentriert zugehört, bilde ich mir ein zumindest. Also es tut mir leid. Und ich werde auch tatsächlich nicht nervös, wenn Studierende das in meinen Seminaren machen. Wenn die irgendwie auf dem Block rummalen, das ist okay. Wenn die ganz andere Sachen machen, dann werde ich irgendwie nervös und denke, jetzt wollen sie woanders sein, die wollen nicht bei sich sein und auch nicht bei mir sein. Hm. Also so Formen, Abwesenheit zu suchen, die finde ich dann schade, weil ich dann denke, dann geh doch raus, du bist ja freiwillig hier. Ja. Und dann biete ich das an und sage, wollen sie eigentlich woanders sein, dann gehen sie doch und dann nehmen die das aber als Vorwurf so oder als Kritik und ich denke,
weil sie das auch nicht gewohnt sind.
Das war ja gar nicht so gemeint. Ich versuche nur den Perspektivwechsel hinzukriegen und zu fragen, was ist jetzt für denjenigen wichtig darin, das zu tun? Ja, offensichtlich, dass ihn aus dieser Situation rausbringt. Ja, dann kann man das aber doch auch machen. Das ist ja kein Problem. Ja. Und die meisten fühlen sich kritisiert, wenn man ihnen unterstellt, sie seien gelangweilt von der Situation.
Das ist ja auch der Vorwurf eigentlich, man ist faul. Also man hat keinen Bock zu
praktizieren. Aber ich könnte das ja auch als Vorwurf an mich wenden und sagen, ich habe das zu langweilig gemacht. Das ist, glaube ich, was, womit Lehrerinnen und Lehrer auch dauernd konfrontiert sind, dass man ihnen immer diese Situative als einzige Form der Langeweile unterstellt und sagt,
wenn
die sich langweilen, dann hast du das halt schlecht gemacht. Das war nicht interessant genug fürs Publikum. Was natürlich Quatsch ist. Also nicht nur, das kann auch passieren, aber es gibt eben auch andere Formen von Langeweile, die daher gar nicht rühren.
Genau, und in der Schule kannst du es dir aber auch nicht aussuchen. Ja. Ehrlich gesagt, es kann tatsächlich sein, dass das diese Person einfach nicht interessiert, weil es nicht ihr Interessensgebiet ist.
Es ist nicht jeder Gegenstand für jeden Menschen. Ja, genau.
Nicht jeder steht so auf Chemie und Physik und findet es geil, irgendwelche Sachen ineinander zu
punchen. Ist ganz witzig, es gibt so viele literarische Beispiele für Langeweile und ganz viele kommen tatsächlich aus der Schule. Es tut einem leid. Heutzutage ist Schule natürlich super interessant, aber die alten Beispiele kommen aus Schule. Und die anderen beschäftigen sich durchweg mit dem Sonntagnachmittag.
Vielleicht ist das der Grund, warum ich mir einen Job im Sport gesucht habe.
Damit du sonntags ordentlich zu tun hast.
Ohne Witz, ich finde wirklich, sonntags nicht zu arbeiten, finde ich eine totale Verschwendung. Es hat kein Geschäft offen. Es ist wirklich so, ich kann nichts machen. Ich kann diesen Tag überhaupt nicht sinnvoll verbringen. Ich kann ihm nichts abgewinnen. Ich brauche verdammt nochmal keinen Sonntag.
Aber du brauchst ja eigentlich auch keine geöffneten Geschäfte für Sinn.
Du doch nicht. Für Sinn nicht, aber dann kann ich einkaufen und so. Weißt du, und kochen? Ja. Ich kaufe ja keine Klamotten, ich kaufe Dinge
zu. Nein, ich verstehe schon, aber selbst wenn du es nicht kannst, man hat ja immer noch so wahnsinnig viel hinten im Regal. Also kochen könntest du wahrscheinlich
trotzdem. Ja, aber das Ding ist halt, dass sich ja dann alles wirklich auch immer auf diesen einen freien Tag kapriziert. Du magst nur nicht,
dass du dadurch alle Möglichkeiten hast wahrscheinlich, oder?
Nee, aber am Montag, also du hast das ja in der Regel, wenn du jetzt so einen festen Job hast, hast du ja Montag bis Freitag musst du ja arbeiten, ja. Dann bist du zu einer bestimmten Uhrzeit und so. Und diese Tage und Abende sind ja sehr gefüllt. Das heißt, alles kapriziert sich darauf, dass du am Samstag deine Erledigungen organisierst und einkaufen gehst. Und alle rennen total gestresst samstags einkaufen. Und sonntags ist plötzlich...
Ja, ich glaube, das ist so ganz komisch als Belohnungssystem gedacht, dass du montags bis freitags irgendwie Kohle ranschaffen musst, die du samstags dann ausgibst. Und sonntags erholst du dich sowohl vom Kohle ranschaffen wie vom Kohle ausgeben.
Deswegen finde ich diesen Sonntag so sinnlos. Warum muss ich... Das ist mir schon zu strukturiert. Und für mich liegt in dieser Struktur und in diesem Zwang, das genau in der Folge zu erledigen.
Ruhe.
Richtig. Das brauche ich in meinem Leben, brauche ich das nicht.
Ich finde das gut.
Das wäre mir langweilig.
Ja, also ich wüsste auch gar nicht, ob ich den als Individuum brauche. Ich nutze ihn als Individuum auch
in
klassischen Zusammenhängen für mich. Ich nutze ihn auch in Nutzlosigkeiten zum Teil, aber nicht nur. Aber ich finde es trotzdem gut, dass uns gesellschaftlich ein Ruhetag verordnet ist, weil viele eben nicht arbeiten wie du oder ich und die Ruhephasen selbst bestimmen könnten. Natürlich wäre das hübsch, ne, wenn ihr das.
Wobei viele, die es können, versuchen, eine Vier-Tage-Woche zu etablieren, um eben auch in der Woche, weil es wirklich stressig ist, alles am Samstag erledigen zu müssen.
Ja,
der
klar,
Samstag,
weil es alle anderen da auch machen.
Richtig. So, und ja, nicht nur deswegen, sondern weil du wirklich ja alles erledigen musst an dem Samstag. Ne? Und wenn du Familie hast, dann schleifst du die ganze Zeit deine Kinder durch die Geschäfte, die wirklich überhaupt keinen Bock
auf Einkauf haben. Ja gut, aber in der Dialektik der Arbeit liegt es leider ja auch daran, dass das Arbeiten so entgrenzt ist, dass es eben nicht mehr der 9-to-5-Job ist und du um 18 Uhr alles erledigen könntest, sondern dass viele ganz lang oder ganz gestresst sind und dann das Gefühl haben, dass die alltäglichen Erledigungen halt nicht nebenher alltäglich erledigt werden können.
Genau.
Wenn das nämlich ginge, hättest du das Problem, glaube ich, nicht so arg.
Genau, aber das geht ja nicht. Ja, also das ist ja das genau das,
das
Schwierige.
Ja, aber dass wir jetzt damit argumentieren, Arbeit ist halt so entgrenzt, dass ich meinen normalen, in Anführungszeichen, meine normalen Alltagserledigungen nicht mehr integriert kriege. Und deswegen ist es stressig für mich, nur einen Tag am Wochenende irgendwie das machen zu können. Da müsste man halt eigentlich die Arbeitsbedingungen verändern. Ne?
Richtig. Ja. Nein, aber das ist ja genau das, worüber wir diskutieren, ne? Dass wir an diese Arbeitsbedingungen rangehen. Also ich kann gut damit leben zum Beispiel, dass die Läden, in denen ich einkaufe, bis 20 Uhr geöffnet haben. Ja? Und ich muss nicht haben, dass sie bis 22 Uhr oder bis Mitternacht auf sind. Warum? Ja. Frag ich mich. Aber es gibt natürlich viele, viele Menschen, für die das trotz allem gut ist oder die sich so besser organisiert bekommen, die vielleicht lieber abends arbeiten, weil sie dann tagsüber Zeit für die Familie haben
Weil das
oder.
Als Zeitgewinn erlebt wird. Ne?
Richtig.
Aber da lohnt wirklich, glaube ich, ein zweiter und dritter Blick, was wirklich Zeitgewinn ist und was im Prinzip nur eine weitere Selbstausbeutung ist. Das ist manchmal nicht so leicht zu trennen.
Genau, und ich habe auch wirklich nicht das Gefühl, dass Leute das entspannt. Und vielleicht liegt es auch daran, dass wir das hier in Deutschland gar nicht so nutzen. Also ich habe das Gefühl, dann sind auch wirklich bis 22 Uhr ist auch nichts los in den Läden. Die sind halt geöffnet für Laufpublikum. Aber eigentlich, wenn du um 8 Uhr nach Hause kommst, im Winter ist es dunkel, es regnet, hast du echt keinen Bock mehr rauszugehen und einzukaufen. Also das erlebt man ja auch. Deswegen.
In Köln muss man ja auch nicht, ist ja Bütchen um die Ecke. Nicht?
Ja, richtig. Du kannst das Bütchen, kannst dir Tüte Chips so und du kannst sogar am Bahnhof noch
einkaufen. Das ist ein vollwertiges Abendessen.
Manchmal auch das. Ja, aber das kommt ein bisschen weg von der Langeweile.
Och, ja. Was man so alles aus Langeweile konsumiert.
Ja, was man alles aus Langeweile so denkt.
Oder isst. Das ist auch ganz komisch, dass man aus Langeweile essen kann.
Das habe ich mir
Wer macht das denn? Also außer uns als Spezies.
Ja.
Kennst du eine Spezies, die aus Langeweile isst und dann zu dick wird?
Weiß ich nicht, aber da müsste man mal forschen.
Ja,
keine Ahnung.
Das ist auch interessant.
Ja, wir sind Menschen sind auch.
Wir machen alles Mögliche, um uns die Zeit zu passieren. Damit wir nicht allein im Raum sitzen
Tomatensoße
müssen.
Zum Beispiel.
Ja, genau. Heute habe ich 10 Kilo püriert.
Ich habe gerade 20 Minuten püriert. Herrlich. So, bevor das hier ausartet in Karlauer.
Ja.
Machen wir vielleicht das Thema einfach kurz zu.
Ja.
Wir haben quasi als Fazit gezogen, dass Langeweile und Sinnzuschreibung zusammengehören. Ne?
Genau, also dass es um Zeit und aber auch um einen Sinnbezug in der Langeweile geht, dass es sie in unterschiedlichsten Erscheinungsformen gibt und sie meistens negativ bewertet wird. Mhm. Das müssen wir schon konzidieren, dass wir uns trotzdem den Gedanken geleistet haben, ob sie was Positives, Wertzuschätzendes hat, wenn ja, was das sein mag und wie wir damit umgehen. Und dass es ganz gut wäre, die unterschiedlichsten Formen mal trennschärfer zu unterscheiden. Da hast du ja sehr viel bei dir. Das halte ich auch für sinnvoll, um nicht zu so Pauschalaussagen zu kommen.
Ja. Und du hast Literatur zitiert.
Ja, da gibt es wirklich viel von ganz unterschiedlicher Couleur. Ich habe jetzt versucht, einen bunten Strauß zusammenzubinden.
Der war sehr bunt.
Ja. Zum einen gibt es eine soziologische Studie von Martin Dürlemann, die heißt Langeweile, Deutung eines verbreiteten Phänomens. Dann vor wenigen Jahren von Rüdiger Safranski erschien Zeit, was sie mit uns macht und was wir mit ihr machen. Das fängt direkt mit der Langeweile an. Alfred Bellebaum, Langeweile, Überdruss und Lebenssinn, also genau diesen Zusammenhang, den wir besprochen haben. Dann hatte ich, glaube ich, zitiert Vera King und Benigna Gerisch mit Zeitgewinn und Selbstverlust, also diese Subjektivitätsperspektive. Von Friedhelm Dächer gibt es das schöne Buch Besuch vom Mittagsdämon, falls man das Mönch hier schon mal aufarbeiten will. Das heißt im Untertitel Philosophie der Langeweile, aber kapriziert sich eben auf besondere Erscheinungsformen. Von Lars Svensson, sehr schöner kleiner Überblick, kleine Philosophie der Langeweile. Und wenn man das harte Brett bohren will, dann muss man Heidegger lesen, die Grundbegriffe der Metaphysik, wo es um diese Daseinslangeweile geht und die Unterscheidungen von situativer und eher existenzieller Langeweile.
Das ist also, damit sollte euch nicht langweilig werden, ja, mit diesem Lesestoff.
Alles lesen,
würde
sofort.
Ich behaupten. Ansonsten könnt ihr uns gerne Feedback geben zu dieser Folge unter nora@wasdenkstdudenn.de oder rita@wasdenkstdudenn.de. Ihr könnt uns auf Twitter folgen unter @wdd_podcast. Ihr könnt unsere Facebook-Seite liken. Ihr könnt unseren Feed natürlich abonnieren, also den ganzen Podcast und alte Folgen hören, falls ihr uns jetzt erst entdeckt habt. Oder ihr könnt uns sogar auf Steady folgen und wenn ihr irgendwie ganz viel Lust habt, einen kleinen Obolus dalassen für die sozusagen Wohnung dieses Podcasts, damit zahlen wir dann einfach die Servermiete und solche Geschichten. Dürft ihr alles machen, müsst ihr aber nicht. Und bevor die Rita und ich jetzt völlig unserer Stimmen verlustig gehen, verabschieden wir uns einfach und sagen Tschüss, bis bald.
Bis bald.